Dimensionen.
Degrowth bezeichnet eben eine Transformation der Gesellschaft, die das soziale und das ökologische Wohlergehen aller Menschen und eben der Umwelt über die Profite von Konzernen stellt. Das heißt, es ist eine Umgestaltung der Wirtschaft insofern, dass sie eben innerhalb der ökologischen Grenzen operiert. Das heißt aber schon auch, dass es eben weitergeht als jetzt nur oberflächliche Änderungen, sondern es braucht eigentlich eine grundlegende Transformation des kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Und damit einhergeht auch sozusagen, dass die Materialflüsse reduziert werden müssen, dass die ökologische Dimension von Wirtschaften umgestaltet werden muss.
Degrowth. Ohne Wachstum in eine bessere Zukunft? Von Alexander Bär.
In den letzten Jahrzehnten ist die Abhängigkeit unserer Gesellschaften von unbegrenztem Wirtschaftswachstum zunehmend kritisiert worden. Gerade angesichts der Klimakrise mehren sich die Stimmen, die einen Bruch mit der Wachstumslogik fordern. Der englische Fachbegriff dafür lautet Degrowth. Mit Wachstumsrücknahme, so die Anhänger von Degrowth, könne ein ressourcenarmes, aber gutes Leben für alle ermöglicht werden. Sie argumentieren, dass Produktionsketten verkürzt werden müssten und dass die Herstellung existenzsichernder Güter möglichst lokal und mit weniger Kapitaleinsatz erfolgen sollte. Zu Degrowth gehört auch die Verkürzung der Lohnarbeitszeit und der stärkere Fokus auf Kinderbetreuung, Krankenversorgung und ökologische Landwirtschaft. Iris Frey ist Mitglied der Gruppe Degrowth Vienna, bestehend aus ForscherInnen und AktivistInnen, die sich intensiv mit der Kritik am Wirtschaftswachstum beschäftigen.
Degrowth Vienna hat sich gegründet 2018 im Vorfeld von einer großen Konferenz, die wir organisiert haben 2020. Und da ging es eben um die Strategien für sozial-ökologische Transformation. Wir haben eben da eine große Organisierungsleistung sozusagen zustande gebracht, weil das ist genau in die Corona-Zeit gefallen, wo Corona angefangen hat und wir dann alles auf online umstellen mussten. Und dann haben wir eben die erste Online-Konferenz in der Degrowth-Community organisiert, wo dann auch über 4000 Menschen teilgenommen haben.
Im Windschatten von Wachstumskritik werden aktuell immer häufiger Vorschläge für eine gerechtere Gesellschaftsordnung formuliert. Denn eine Gesellschaft, die auf Wachstum verzichtet, müsste auf völlig anderen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Bedingungen beruhen. Diese Debatten reichen bereits einige Jahrzehnte zurück.
Es ist auf jeden Fall schon länger im Diskurs seit den 70ern gewesen. Von André Gorz wurde das ja zuerst mal geprägt, der Begriff. Und dann hat es 2008 eine größere Konferenz zu Postwachstum gegeben. Und seitdem haben sich eben diese Konferenzen international auch so ein bisschen als Kristallisationspunkt der Bewegung eigentlich etabliert.
Der in Wien geborene Sozialphilosoph André Gorz verband seine Wachstumskritik mit einer Kritik an der modernen Warengesellschaft. In seinem Hauptwerk »Kritik der ökonomischen Vernunft« plädierte er ebenfalls für eine Verkürzung der Lohnarbeitszeit. Neben den Arbeiten von Gorz gilt auch der bekannte Bericht des Club of Rome mit dem Titel »Die Grenzen des Wachstums« aus dem Jahr 1972 als eine wichtige Inspirationsquelle der Bewegung. Doch welche Wirtschaftsbereiche müssen laut der Degrowth-Bewegung eigentlich schrumpfen? Und gibt es Sektoren, die wachsen müssten? Iris Frey.
Schrumpfen muss auf jeden Fall die fossile Industrie, die Werbeindustrie, auch Waffenindustrie, diese Bereiche. Und wachsen sollen aus der Sicht von Degrowth auf jeden Fall die Bereiche Care, Fürsorge, also Bildung, Pflege, Gesundheit und eben auch die freie Zeit, also die Arbeitszeit, Lohnarbeitszeit sollte reduziert werden, damit eben Menschen mehr Zeit haben, um sie mit Familie, mit Freundinnen etc. zu verbringen oder sich auch politisch zu engagieren, weil das ist auch ein zentraler Pfeiler von Degrowth, dass wir eben eine Demokratisierung aller Lebens- und Gesellschaftsbereiche eben anstreben.
Eines der zentralen Argumente der BefürworterInnen von Wachstumsrücknahme ist außerdem, dass der CO2-Ausstoß nicht im notwendigen Maß reduziert werden kann, wenn die Wirtschaft weiter wächst. Viele Umweltforscher gehen heute davon aus, dass auch die keynesianische Politik von Nachfrage und Umverteilung, die auf das fortwährende Brummen des Wachstumsmotors setzt, das Klima nicht retten wird. Eine absolute Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch sei nicht möglich. Ein wesentlicher Grund dafür liege im sogenannten Rebound-Effekt, wie die Politikwissenschaftlerin Alina Brath von der Universität Wien erklärt.
Anhängerinnen der Entkopplungsthese gehen davon aus, dass energieeffiziente Technologien es ermöglichen, Wachstum und Naturverbrauch zu trennen. Das Problem ist aber der sogenannte Rebound-Effekt. Dieser Erklärung zufolge wären die Effekte einer höheren Effizienz durch eine Mehrnachfrage gemindert. Dafür gibt es unzählige Beispiele, beispielsweise im Energiebereich, Stichwort Energiesparlampen, oder im Automobilsektor, Stichwort sparsame Verbrennungsmotoren. Denn diese Einsparungen wären dann durch häufigere Nutzung oder aber durch die Aufwendung der Ersparnisse für andere CO2-intensive Konsumformen, wie in etwa eine Flugreise, zunichte gemacht.
In anderen Worten, wenn energiesparende Geräte oder neuere spritsparende Autos genutzt werden, bleibt den Nutzern mehr Geld und somit laufen die Geräte länger und häufiger. Im Bereich Verkehr werden außerdem durch den Bau neuer Autobahnen Infrastrukturen geschaffen, die die Anzahl an Autos weiter anwachsen lässt. Der SUV-Boom tut sein Übriges. Trotz immer effizienterer Motoren ist der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor deshalb seit dem Jahr 1990 um sage und schreibe 74% gestiegen. Alina Brath betont, dass auch politische Institutionen und die meisten Parteien dem Irrglauben anhängen, Wirtschaftswachstum ließe sich so einfach vom CO2-Ausstoß abkoppeln.
Ein weit verbreiteter Glaubensansatz lautet, dass die Wirtschaft wachsen kann, während gleichzeitig Ressourcenverbrauch sowie CO2-Emissionen reduziert werden. Ermöglicht wird dies durch technische Entwicklungen und Effizienzsteigerungen in Fertigungsprozessen. Diese Sichtweise wird in der Kreislaufwirtschaftsstrategie sowie in der aktuellen Kohlenstoff-Kreislaufstrategie der Europäischen Kommission deutlich. Und diese Sichtweise lässt sich auch in den meisten parteipolitischen Programmen wiederfinden, die von einem nachhaltigen, grünen Wachstum sprechen.
Professor Helmut Haberl vom Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien forscht zu den Themen Energie und Gesellschaft, Klimakrise, Bioenergie und Nachhaltigkeit. Im vergangenen Jahr nahm er an einer groß angelegten Studie teil, die den aktuellen Wissensstand zum Thema Entkoppelung des Wirtschaftswachstums von Ressourcenverbrauch und Emissionen untersuchte. Ein internationales Team sichtete mehr als 11.000 wissenschaftliche Arbeiten und analysierte davon mehr als 800 empirische Studien im Detail. Als ein zentrales Ergebnis dieser anspruchsvollen Studie hält er fest, dass Entkoppelungen, die den aktuellen klimapolitischen Herausforderungen entsprechen, schlichtweg nicht existieren.
Da braucht man absolute Entkopplung, das heißt, es müssen die Emissionen in absoluten Zahlen zurückgehen und nicht nur relative Entkopplungen. Relative Entkopplung heißt, die Wirtschaftsleistung steigt schneller als die Emissionen, aber die Emissionen steigen auch. Absolute Entkopplung heißt, die Emissionen sinken in absoluten Zahlen und die Wirtschaftsleistung steigt nach wie vor. Also man braucht, wenn man Klimaziele bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum erreichen will, absolute Entkopplungen. Und dann ist halt auch die Frage, wie viel absolute Entkopplung braucht man? Und da braucht man gewaltige Entkopplungen in der Größenordnung von 5-10% pro Jahr, je nachdem, welche Erwartungen an Wirtschaftswachstum man hat. Und die Entkopplungen, die wir beobachtet haben, sind alle entweder relative Entkopplungen und wenn absolute Entkopplungen, dann eher in die Richtung, dass sich die Emissionen und Ressourcenverbrauch stabilisiert oder leicht reduziert haben, aber niemals absolute Reduktionen um mehrere Prozent pro Jahr über viele Jahre für viele Länder. Das hat man nie beobachtet, das hat es noch nie gegeben.
Das Fazit der WissenschaftlerInnen ist also ernüchternd. Eine CO2-Reduktion, die den Pariser Klimazielen entspricht, scheint bei weiterem Wirtschaftswachstum schlicht unmöglich. In den wenigen Beispielen, in denen eine leichte absolute Entkoppelung festgestellt werden konnte, lag das daran, dass die Staaten klimaschädliche Produktionszweige in andere Länder auslagerten, meist in den globalen Süden. Alina Brath vom Institut für Politikwissenschaften.
Wird der Emissionsausstoß für einzelne europäische Länder betrachtet, wie beispielsweise Deutschland oder Schweden, lässt sich auch ein Rückgang an CO2-Emissionen bei gleichzeitigem Wirtschaftswachstum feststellen. Doch der Schein trügt insofern, als viele emissionsintensive Fertigungsprozesse in diesem Zeitraum ins Ausland verlagert wurden. Auch wenn diese Produkte dann letztlich in Schweden oder Deutschland konsumiert werden, werden die Emissionen den Produktionsländern zugerechnet. Die Emissionsreduktionen vieler Staaten sind oftmals auf die Verlagerung von schmutzigen Produktionsschritten ins Ausland zurückzuführen, vor allem nach Asien. Und klimapolitisch ist damit nicht viel gewonnen, denn für den Klimawandel ist es bekanntlich unerheblich, wo auf der Erde die Emissionen ausgestoßen werden.
Und Professor Haberl folgert, dass
mit Wirtschaftsstrukturen, die so oder so ähnlich sind, wie wir sie kennen bisher, solche Entkopplungen bisher nie erzielt werden konnten, trotz aller Umweltpolitik, die betrieben wurde. Das ist eine sehr robuste Aussage.
Ist die Zeit des Wirtschaftswachstums also vorbei? Noch heute gilt das Bruttoinlandsprodukt, das BIP, als die heilige Zahl der Volkswirtschaftslehre. Steigt das BIP, sind Wohlstand und Frieden gesichert, so die landläufige Annahme. Doch was für eine Zeit, in der objektiver Mangel herrschte, nachvollziehbar war, ist heute zumindest in den westlichen Industrieländern absurd geworden. Wirtschaftswachstum ist heute nur mehr Zweck seiner selbst, mit enormen Schäden für Umwelt und Klima. Helmut Haberl.
Was wir auch gesehen haben, ist, dass in den letzten 120 Jahren das Bruttoinlandsprodukt mehr oder weniger 1:1 gekoppelt war mit dem Aufbau von gesellschaftlichen Materialbeständen, also Gebäuden, Infrastrukturen im Wesentlichen, also Gebäuden, sowohl Wohngebäude als auch Betriebsstätten, Fabriken und so weiter, Infrastrukturen, Straßen, Schieneninfrastrukturen, Kraftwerke und Stromleitungen und all diese Dinge. Und wenn man die in Tonnen misst und sich anschaut, wie schwer diese Strukturen sind, dann kommt man drauf, dass erstens ein immer größerer Anteil der Ressourcen, die die Menschheit verbraucht, in diese Strukturen hineinfließt. Zweitens, diese Strukturen mittlerweile schon gewaltig groß geworden sind auf diesem Planeten, also mittlerweile schwerer als alle Lebewesen auf dem Planeten Erde. Also es steht mehr an genützten, menschgemachten Strukturen herum auf dem Planeten Erde als lebende Organismen, inklusive der Bäume und der Wälder, die die schwersten, also den größten Anteil der Masse der Organismen haben.
Indem sich unsere ökonomische Aktivität immer mehr ausbreitet, zerstören wir also unsere eigenen Lebensgrundlagen. Statt aber das Wirtschaftswachstum um jeden Preis zu hinterfragen, wird häufig versucht, die Klima- und Umweltkrise durch den Einsatz neuer Technologien zu lösen. So gibt es beispielsweise Pläne mittels sogenannter Carbon Capture and Storage Verfahren, CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen und in unterirdischen Speicherstätten zu lagern. Andere Vorschläge gehen in die Richtung, in großem Stil Biomasse zur Energiegewinnung zu nutzen. Diese sogenannten negativen Emissionstechnologien sind in der breiteren Öffentlichkeit bislang wenig bekannt, spielen mittlerweile aber eine zentrale Rolle in den Klimamodellen, die den richtungsweisenden Entscheidungen der internationalen Klimapolitik zugrunde liegen. Doch der Einsatz von negativen Emissionstechnologien ist hoch umstritten. Denn damit könnte die gefährliche Erwartung genährt werden, heutige Versäumnisse beim Klimaschutz durch Technologien von morgen auszugleichen. Die Politikwissenschaftlerin Alina Brath.
Dieser technologische Fortschritt ist allerdings noch höchst ungewiss. Die Entwicklung von negativen Emissionstechnologien steht ja noch am Anfang und es ist auch noch unklar, ob diese Technologien überhaupt in einem umfangreichen Maßstab eingesetzt werden können. Das betrifft insbesondere den massiven Flächenbedarf, der für den Anbau von Biomasse notwendig ist. Und es besteht zudem auch noch das Risiko, dass CO2 aus den Speicherstätten wieder entweicht. Oder aber auch, dass durch indirekte Landnutzungsveränderungen neue Treibhausgasemissionen entstehen können. Das heißt, die Erwartungen an den zukünftigen Einsatz von negativen Emissionstechnologien könnten klimapolitische Anstrengungen im Hier und Jetzt schwächen oder verzögern, ohne aber, dass sich das später noch ausreichend kompensieren lässt.
Ein hochriskantes Spiel also. Neben den technischen Strategien zur Abmilderung der Erderhitzung werden auch oft zu hohe Erwartungen in marktbasierte Strategien gelegt, meint Alina Brath. Sie ist der Auffassung, dass letztlich auch die Bepreisung von CO2-Emissionen kein geeignetes Mittel für den Klimaschutz sei.
Strategien zur Bepreisung von CO2-Emissionen werden oft als das effizienteste Mittel zur Verringerung von CO2-Emissionen angesehen. Allerdings die bestehenden Systeme zur Bepreisung von CO2 ab 2019 decken nur in etwa 20% der weltweiten Emissionen ab. Und bei mehr als zwei Dritteln dieser Systeme liegen die Preise unter $20 pro Tonne CO2-Äquivalent. Das ist viel zu niedrig, um wirksam zu sein. Es gibt Studien, die aufzeigen, dass CO2-Bepreisungsstrategien bisher nur begrenzte Möglichkeiten für Innovationen und systemweite Veränderungen geschaffen haben. Und vielmehr weichen die aktuellen Pfade und auch Emissionsreduktionen kaum von Business-as-usual-Szenarien ab, selbst auch im Falle des schwedischen CO2-Preises, der bei $140 im Bereich des Verkehrs- und Gebäudesektors liegt.
Doch wenn sowohl technische Innovationen als auch marktbasierte Strategien wie die aktuelle CO2-Bepreisung nicht ausreichen, um die Klimakrise zu bremsen, welche Ansätze sind dann wirksam? AnhängerInnen von Degrowth plädieren dafür, dass fossile Energiesektoren durch ordnungspolitische Maßnahmen rasch rückgebaut und letztlich stillgelegt werden müssten. Dafür sind eine Reihe von Maßnahmen notwendig, wie Alina Brath betont.
Eine angemessene Antwort auf die bestehenden Herausforderungen der ökologischen Krise wäre, und hier greifen bestehende Strategien deutlich zu kurz, einen gezielten Rückbau von nicht nachhaltigen Industrien, und zwar auf globaler Ebene und in Verbindung mit umfangreichen Maßnahmen, um sozusagen auch den Strukturwandel sozial und auch regionalpolitisch abzufedern. Das heißt, für eine Transformation bedarf es wesentlichen Veränderungen im Banken- und Finanzsektor, in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittelindustrie, in der Energieversorgung, im Gebäudesektor, im Mobilitätsbereich. Das heißt konkret auch einen Ausstieg aus der Verstromung fossiler Energieträger, die Einstellung der Kreditvergabe für fossile Projekte durch Banken oder eben das Auslaufen des Verbrennungsmotors, um nur einige Beispiele zu nennen.
Degrowth darf also kein Label für eine kleine Öko-Elite sein. Vielmehr geht es darum, eine sozial-ökologische Infrastruktur aufzubauen und so ein ressourcenarmes, aber gutes Leben für alle zu ermöglichen. Gut ausgebaute und billige öffentliche Verkehrsmittel gehören hier genauso dazu wie leistbare, klimaneutrale und genossenschaftlich organisierte Wohnformen, die in lebendige Dörfer und Stadtteile eingebunden sind und auf diese Weise die Abhängigkeit vom Auto reduzieren. Die Forderung nach einer Verkürzung der Lohnarbeitszeit richtet sich vor allem an die Gewerkschaften, die oftmals noch immer in der fatalen Wachstumslogik des Wettbewerbsstaates gefangen sind. Iris Frey von der Gruppe Degrowth Vienna betont, dass es dabei um eine Neubewertung dessen geht, was wir unter Wohlstand verstehen.
Also auch was heißt eigentlich Wohlstand in unseren Gesellschaften? Heißt es eben, dass ich mir ein dickes Auto kaufen kann und viel konsumieren? Oder heißt es eben auch, dass ich Zeit habe, dass ich mich mit den Dingen beschäftigen kann, die mich interessieren? Heißt es, dass ich gute Beziehungen habe, qualitativ hochwertige Freundinnenschaften und mich um meine Familie kümmern kann?
Aktuell ist der Arbeitsmarkt immer mehr gespalten. Menschen, die Vollzeit arbeiten und dazu Überstunden leisten, leiden immer häufiger unter Überlastung, Burnout und Depressionen. Auf der anderen Seite gibt es die Erwerbsarbeitslosen, die die Politik möglichst schnell wieder in den Verwertungsprozess eingliedern will. Natürlich mit dem vorrangigen Ziel, dass die Wirtschaft weiter wächst. Doch wie gesellschaftlich sinnvoll eine bestimmte Arbeit tatsächlich ist, wird dabei kaum hinterfragt. Wir sind in einem Hamsterrad aus Lohnarbeit und Konsum gefangen. Welche Alternativen gibt es nun? Iris Frey betont, dass hier vor allem auch feministische Ansätze im Zentrum stünden.
Feministische Bewegungen sagen ja schon immer, wir brauchen eigentlich eine Ökonomie, die Care, also die Sorge und Fürsorge füreinander ins Zentrum der Wirtschaft stellt. Und das ist eben auch so eine Forderung, die Degrowth aufgreift, weil wir eben sagen, eine Wirtschaft, die nicht wachstumszentriert ist, die muss eben die Sorge für die Mitmenschen, für unsere Umwelt, für unsere Lebensgrundlagen eigentlich ins Zentrum der Wirtschaft stellen.
Arbeitszeitverkürzung würde also bedeuten, Reproduktionsarbeit und zivilgesellschaftliches Engagement aufzuwerten. Die Rolle der Gewerkschaften bestünde dann darin, in den gut abgesicherten Bereichen stärker auf die Durchsetzung von Zeitwohlstand zu setzen, anstatt auf die Durchsetzung von höheren Löhnen. Dies macht auch klimapolitisch Sinn. Aktuelle Studien zeigen, dass die Lohnarbeitszeit einer der wichtigsten Einflussfaktoren auf die CO2-Emissionen ist. Bei einer Reduktion der Arbeitszeit um 25% wäre demnach mit einer Verkleinerung des CO2-Fußabdrucks um bis zu 36,6% zu rechnen. Auch Helmut Haberl betont, dass die Verkürzung der Lohnarbeitszeit Hand in Hand gehen müsse mit dem Aufbau einer sozial-ökologischen Infrastruktur. Dazu zählt auch die Verfügbarkeit von saisonalem Gemüse auf lokalen Bauernmärkten, um die Abhängigkeit von Supermärkten zu reduzieren. Denn
wenn man eine andere Praktik als selbstverständlich erlebt, wird man die genauso gerne gut ausüben. Und wenn sie dann auch noch attraktiv ist, weil sie sozusagen aus allen möglichen Gründen mit einem guten Leben vereinbar ist, dann wird man sie gerne ausüben und nicht eingeschränkt sein. Also ich will von dieser Verzichtsdebatte weg. Also wir verzichten da nicht auf was, wenn wir uns gesund ernähren, sondern wir kriegen was, nämlich ein besseres Leben. Und diese gesunde Ernährung kann wunderbar schmecken, wenn man weiß, wie man die Dinge so zubereitet, ja, dass sie dann auch gut schmecken. Und das geht auch mit einem geringeren Anteil tierischer Produkte, ganz wunderbar.
Der Konsum von Fleisch muss also drastisch sinken, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen. Denn offensichtlich ist auch, eine Reduktion des Fleischkonsums in Europa bremst die Abholzung der globalen Wälder, beispielsweise des Amazonas in Lateinamerika. Die lebensnotwendigen Güter sollten nicht am anderen Ende der Welt, sondern in geografischer Nähe hergestellt werden, sagt Helmut Haberl.
Und das finde ich die wichtige Frage, ob dann die Wirtschaft dabei wächst oder nicht. Das ist nicht die zentrale Frage aus meiner Sicht. Wenn sie das tut und wir können unsere CO2-Emissionen reduzieren und wir können weniger Ressourcen verbrauchen, habe ich nichts dagegen persönlich. Das macht mir nichts. Aber für mich ist es auch ein absurdes Ziel, möglichst viel ökonomische Aktivität entfalten zu wollen. Die ökonomische Aktivität alleine macht uns nicht glücklich. Ne? Also da, das hat mir noch niemand glaubwürdig erklären können.
Die stetig erneuerten Konsumbedürfnisse kommen nicht einfach so in die Köpfe der Menschen. Sie werden mit riesigem Aufwand durch die Werbeindustrie hervorgerufen und stets aufs Neue wachgehalten. Ob auf Straßen und Plätzen, im Internet, im Fernsehen und Radio oder in Zeitungen und Zeitschriften, suggeriert Werbung, dass menschliches Glück, Ansehen und Wohlbefinden durch Autos, Smartphones, Kleidung, Schmuck oder Urlaubsreisen erlangt werden könne. Die Triebkraft des Wirtschaftswachstums liegt laut den Befürwortern von Degrowth nicht in der Unersättlichkeit der menschlichen Bedürfnisse, sondern in der strukturellen Notwendigkeit für Konzerne, Gewinne zu erwirtschaften, da sie sonst dem Konkurrenzdruck zum Opfer fallen. Stattdessen brauchen wir eine neue Kultur des Teilens und der Solidarität, so Iris Frey von der Degrowth-Vienna-Gruppe.
Ein Anliegen von Degrowth ist ja schon, den Wettbewerb, die Wachstumslogik zurückzudrängen und immer mehr gesellschaftliche Bereiche eigentlich dem Markt zu entziehen. Und da geht es dann eben um solche Dinge, die Grundbedürfnisse sind, also Wohnen, Mobilität, Ernährung.
Der philippinische Soziologe Walden Bello hat bereits vor 2 Jahrzehnten den Begriff der Deglobalisierung geprägt. Er schlägt vor, dass wieder vermehrt für lokale Märkte produziert werden sollte. Exporte sollten hingegen eingeschränkt werden. Das würde unter anderem die klimaschädliche Containerschifffahrt und den Flugverkehr reduzieren. Länder des globalen Südens könnten sich außerdem von ihrer Abhängigkeit von Rohstoffexporten lösen. Der Abbau von Lithium, Kobalt oder Kupfer, der heute mit massiven Menschenrechtsverletzungen verbunden ist, könnte reduziert werden. Neben den ordnungspolitischen Schritten, die Alina Brath einmahnt, geht es um die praktische Entwicklung von Alternativen, wie sie beispielsweise in den sogenannten Transition Towns, also den Übergangsstädten, oder in der Bewegung für Ernährungssouveränität ihren Ausdruck finden. So Iris Frey.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kern, wo wir versuchen müssen hinzukommen, wieder uns die Infrastrukturen des alltäglichen Lebens anzueignen, zu vergemeinschaften, vergesellschaften, dem Markt zu entziehen und da eben unsere Basis sozusagen aufzubauen.
Für das Zurückdrängen klimaschädlicher Wirtschaftsbereiche und den erforderlichen Umbau der Wirtschaft bleibt nur mehr wenig Zeit. Die gezielte Wachstumsrücknahme, davon sind die Growth-Expertinnen und Befürworterinnen überzeugt, würde kein Zurück in die Steinzeit bedeuten, wie manchmal behauptet. Vielmehr würde sich dadurch die Chance bieten, in eine sozial gerechte und ökologische Zukunft aufzubrechen.
Degrowth. Ohne Wachstum in eine bessere Zukunft von Alexander Bär. Gesprochen hat Nikolaus Kinski. Redaktion Armin Stadler.